Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Und die ist etwas anders, denn eigentlich sollte heute eine englischsprachige Folge kommen mit Kayla Salomon, einer kanadischen Trompeterin. Jetzt gab es interne Abspracheprobleme. Sie hat die Interviewfolge noch nicht freigegeben. Die Kommunikation erweist sich über den Teich etwas schwieriger. Deswegen schiebe ich die einfach in den September, dann ist genug Zeit, das zu klären. Und hier kommt eine Folge, die eigentlich als Kaffeefolge gedacht war, aber länger als ein Kaffee gedauert hat. Es geht um die Vienna Brass Connection und wir sprechen über die Gruppe an sich, über die CD. Es wird ganz viel Musik geben. Eins sei noch vorher gesagt, wir sprechen zwischendurch darüber, dass die CD nicht als Streaming vorhanden ist. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt so. Mittlerweile gibt es die. Warum das damals so war, hört ihr im Podcast, also nicht wundern, warum sich die Sachen vielleicht ein bisschen widersprechen. Das liegt ganz allein am Aufnahmedatum. Ich wünsche euch viel Spaß mit Stefan Oppmann und Manuel Egger von der Vienna Brass Connection hier im Blasmusik-Podcast. Hier euren Kaffee trinkt. Wer möchte beginnen?
Also meistens in der Früh ein Cappuccino, und wenn Zeit ist, einen zweiten, wenn sehr viel Zeit ist, einen dritten. Und dann meistens, also untertags dann so am Vormittag, trinke ich dann Espresso, eine Espresso-Pause am Vormittag und ganz wichtig, ein Espresso nach dem Mittagessen und meistens auch eine Espresso-Pause am Nachmittag dann mal.
Ja. Okay, also das ist schon ziemlich durchgetaktet bei dir.
Genau, ich handle mich von Kaffee zu Kaffee. Und dazwischen habe ich dann ein paar Termine. Aber eigentlich geht es um den Kaffee dann.
Jeder braucht Struktur in seinem Leben.
Genau.
Manuel.
Ich trinke meinen ersten Kaffee meist um 7:30. Da mache ich mir den ersten Kaffee mit meiner gefühlt, ich glaube, 15. Mühle, die ich mir gekauft habe. aber ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Equipment, was ich habe, und ich trinke auch Cappuccino am Vormittag und am Nachmittag meist ein oder zwei Espresso, aber es kommt ein bisschen weniger wie der Stefan, also ich würde sagen 3 oder 4 Kaffee trinke ich am Tag. Genau. Aber es ist ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben.
Es ist aber total spannend, weil bei der Frage, die Österreicher immer ausführlicher antworten als die Deutschen. Also bei euch ist diese Kaffeekultur wohl noch mehr verwurzelt als bei uns.
Wobei man sagen muss, in die traditionellen Kaffeehäusern in Wien wird ja oft recht schlechter Kaffee ausgeschenkt.
Das habe ich auch schon festgestellt, ja.
Aber ja, es gibt natürlich die Siebträgerkultur jetzt bei vielen jungen oder auch älteren Musikern oder überhaupt Österreichern. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut angekommen, würde ich sagen, ja.
Sehr gut. Ich sehe schon, wir könnten heute eigentlich eine Podcast-Folge nur über Kaffee trinken machen. Ist aber nicht das oder war nicht der Plan, sondern wir sprechen heute unter anderem über die neueste CD von euch, beziehungsweise überhaupt über euch, nämlich die Vienna Brass Connection. Möchtet ihr euch ganz kurz nochmal namentlich vorstellen und welche Funktion ihr dabei innehabt, damit die Zuhörer eure Stimmen so ein bisschen zuordnen können?
Ich bin der Stefan und ich bin Posaunist bei der Vienna Brass Connection und bin auch für die Organisation, das gesamte Management zuständig und was soll ich sagen, das reicht da dann.
Ja, ich bin der Manuel, ich bin Hornist, Wiener Hornist von der Vienna Brass Connection und schreibe auch immer mehr oder habe seit 10 Jahren schreibe ich jetzt regelmäßig Arrangements für die Vienna Brass Connection und ja, lerne immer mehr dazu, was ist möglich, was ist praktikabel und da fühle mich ja recht gut verwurzelt jetzt schon, genau.
Okay. Wer oder was ist die Vienna Brass Connection? Und seit wann gibt es euch?
2011. Ich sehe, wie der Manuel so Fragen schaut.
Nein, ich weiß, das ist 2011. Ja, so. Haben wir es gegründet.
Wir konnten uns gegenseitig ein bisschen abprüfen.
Ja. Na, mein Hornkollege, der Manuel Huber, ist der Solonist von der Wiener Philharmoniker und der hat 2011 Freunde um sich geschart. Also zum Beispiel die vier Hornisten sind eigentlich, wir spielen auch als Hornquartett, seit 2006 gemeinsam. Und somit war die Horn-Section war schon mal fix und dann hat er viele Freunde um sich geschart und hat dann diese zuerst 19-köpfige, jetzt 20-köpfige Band gegründet, 2011, genau.
Das ist ja besetzungstechnisch, laviert das ja zwischen einem riesigen Blechbläser-Ensemble und klanglich irgendwie Brassband ähnlich, aber halt doch nicht im englischen Sinne. Wie seid ihr besetzt? Und wie kam es zu der Besetzungsidee?
Die Besetzungsidee war prinzipiell schon von Philip Jones Ensemble, den Großen, ausgehend. Also vier Hörner, sechs Trompeten. Wir haben dann gemerkt, vor allem bei den Arrangements, wir brauchen ein bisschen eine Posaune mehr. So sind wir auf 5 Posaunen dann gekommen, weil wir oft 2 Euphonien spielen lassen und dann eine Posaunen-Section quasi. 2 Tuben, genau. Eine F- und eine B-Tuba. Aber natürlich in der Wiener Spieltradition. Also wir spielen eigentlich fast alles auf Wiener Trompeten, auf Wiener Horn und sind eigentlich alles Orchestermusiker, die jetzt nicht von der Big Band kommen, aber es gerne spielen möchten.
Das klingt so ein bisschen entschuldigend, das brauchst du aber gar nicht. Also man muss ja schon sagen, eure Aufnahmen haben ja auch schon nicht nur jetzt mit der Live-CD, sondern auch davor schon so eine gewisse Benchmark gesetzt, finde ich. Also ich habe jetzt seit 3 Jahren ein 12er Blechbläser-Ensemble. Und eure Aufnahme von How to Drain Your Dragon zum Beispiel ist schon eine Ansage, wo wir auch uns versucht haben, zu 12 dran zu wagen. Ist dann nochmal eine andere Nummer. Aber es gibt auch sonst nichts in der Richtung, wo man mal irgendwie gucken kann, wie das ja auch klanglich funktionieren kann. Ist euch das klar, dass ihr da schon auch so ein bisschen, was gesetzt habt?
Also ich glaube, wir haben nicht so darüber nachgedacht oder es war halt nicht das Ziel, so ein Benchmark zu setzen. Es ist tatsächlich so, dass es die Vienna Brass Connection ein bisschen so ein Ort ist, wo wir Sachen machen können, die wir sonst vielleicht nicht machen können und tatsächlich einfach uns überlegen, was könnte man machen, was wollen wir machen, was wäre neu und was macht uns Spaß. Und ich glaube, deswegen entsteht es, dass wir etwas dann schaffen, was es eben noch nicht gibt, weil wir uns einfach überlegen, was wir persönlich oder die einzelnen Musiker von uns gerne spielen würden.
Das klingt so basisdemokratisch, aber ihr seid ja 20 Leute, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also wer entscheidet da tatsächlich, was gespielt wird?
Es gibt, glaube ich, so ein inneres Gremium und es ist tatsächlich so, dass es ein paar Leute gibt, die einfach dann was mitbringen und sagen, ich habe da was, ich möchte gerne was spielen oder wir reden Was wäre cool, was könnte man machen? Und oder es kommt halt zu einer Idee, weil irgendwer was gehört hat oder was gespielt hat mit dem Orchester. Und das wäre super für unser Ensemble. Und dann geht man zu einem der Arrangeuren, zum Beispiel zu Manuel Ecker, und sagt: Bitte, Manuel, schreib das für die Vienna Brass Connection.
Ja, genau, ungefähr so. Also klanglich, weil du jetzt vorher Benchmark gesagt hast, haben wir schon versucht, mit jeder CD uns weiterzuentwickeln irgendwie. Von der ersten ausgehend auf die zweite haben wir einfach, es geht dann schon viel auch um den Raum und wir haben immer mit dem gleichen Tontechniker gearbeitet und haben gesagt, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen, dass das freier klingt, wir wollen, dass das größer klingt. Und da waren wir schon extrem happy eigentlich von der ersten auf die zweite CD. Jetzt bei der dritten CD haben wir gesagt, ja, wir trauen sie da drüber, wir machen das bei einem Live-Konzert und natürlich nochmal einen viel größeren Saal. Das hat dann auch wieder Schwierigkeiten mit sich gebracht natürlich, aber klanglich wollte man schon immer sie weiterentwickeln, weil man natürlich auch sonst im Orchester in super Säle spielen und irgendwie das gewohnt sind und das Hörerlebnis wollen wir dann irgendwie in die CD mitnehmen, was wir sonst in die Konzerte haben. Genau. Und dann bezüglich der Stücke war das, der erste Ausgangspunkt war Filmmusik und sehr tolle, bekannte Klassik. Also wir haben eigentlich angefangen mit Bild einer Ausstellung. Und dann diese Filmmusik-Highlights, was wir auf der ersten CD gehabt haben, dem sind wir uns irgendwie treu geblieben, wobei man jetzt nicht mehr sagt, erster Teil so, zweiter Teil so, sondern wir mischen das ein bisschen und machen ein bisschen modernere Sachen auch dazu oder überhaupt zeitgenössisch, leichte zeitgenössische Stücke, würde ich mal sagen. Aber wir wollen dem Publikum ein breites Spektrum von wirklich sehr, sehr ausgewählt guter Musik bieten. Genau.
Wie viele Konzerte spielt ihr so im Jahr?
Ich würde sagen, zwischen 5 und 8.
Okay. Wie schwer ist es dann, euch alle zusammenzubringen für dich, Stefan?
Es ist nicht leicht. Also, es sind ja sehr viele Orchester. Ich müsste wieder mal nachzählen. Es waren einmal 13 Berufsorchester, die man da unter einem Hut kriegen muss. Also, es ist tatsächlich nicht einfach. Aber wir haben über die Jahre gewisse Modi gefunden, die jetzt funktionieren anfangen.
Zum Beispiel? Also falls jemand da draußen auch große Ensembles organisieren möchte, vielleicht erste Tipps.
Der erste richtige Tipp ist vor allem für alle Musiker, die Organisation etwas erleichtern wollen, ist Antworten.
Danke,
Falls es
danke.
auch, ja.
Das ist mein großes Problem im Moment.
Ja.
In meinem Ensemble, kein Mensch antwortet mir.
Ja, das ist absolut das Wichtigste. Auch wenn es ein Nein ist oder ein Ja ist oder vielleicht ist oder auch wenn es, also auch wenn das jetzt meine Kollegen der Vienna Brass Connection hören, aber wenn es ist, ich weiß noch nicht genau, ich muss noch etwas checken, auch das ist schon eine Antwort, die man dann weiß, sonst hängt man extrem in der Luft. Und meistens, also umso schneller Antworten kommen, umso leichter ist die Organisation. Muss man so sagen. Und dann ja, schickt man Terminvorschläge aus, meistens drei, und dann schaut man, was klappt und was nicht klappt, was besser funktioniert und was nicht besser funktioniert. Genau.
Wie ist der Schnitt? Wie viele müssen zusagen, dass du sagst, okay, wir treten auf und dann müssen wir halt ein, zwei aushelfen oder so mitnehmen, weil du wirst ja 20 ganz schlecht immer zusammenkriegen.
Genau. Also meistens ist es so, ich schaue mal ein bisschen auf die Orchester eigentlich. Das heißt, wenn ich schon weiß, dass das Radiosinfonieorchester und Symphoniker und Philharmoniker, wenn die Dienst haben oder wenn die Philharmoniker auf Reise sind, dann weiß ich schon im Vorhinein, dass das kein so super Termin ist. Also ich schaue zuerst das Staatsoper, wie das mit den Leuten ausschaut, dann Volksoper. Wie da der Dienstplan ausschaut, obwohl die Volksopernmusiker ein bisschen leichter frei bekommen oft, weil sie besser tauschen können als Repertoirehaus. Und dann habe ich so meine paar Leute, wenn ich schon weiß, dass da zwei, drei absagen, dann weiß ich, okay, das Orchester hat keine Zeit und dann ist der Termin schon nicht gut. Aber ich glaube, drei, vier kommt ein bisschen auf die Stimme und auf die Position drauf an, aber das ist dann die Schmerzgrenze.
Okay. Wie weit im Voraus versuchst du es zu planen? Oder musst du planen, damit das
Ein
sich
bis
die.
zwei Jahre.
Okay. Das heißt, euer Terminkalender steht schon bis 28.
Genau. Also bis 28 ist ein, also ich arbeite jetzt an 28, so.
Okay.
Was oft Schwierigkeiten ist, weil auch da sind die, also was ich sehr, sehr spüre, und da wird wahrscheinlich jeder Orchestermusiker ein Lied singen können, was ich sehr, sehr spüre, ist, dass die Welt schneller wird und kurzfristiger wird. Und diese Orchesterbüros haben ja auch schon die Pläne für 28. Die wissen ziemlich genau, was 28 passieren wird. Aber die geben das noch nicht her. Die planen noch, weil es verschiebt sich einfach. Also diese Verschiebungen werden immer kurzfristiger. Die Symphoniker haben vor kurzem eine ganze Tournee sehr kurzfristig auf einmal reinbekommen und dann sind die Dienste auf einmal dazugekommen und das hat mich gewundert, weil das hätte es vor 5 Jahren, glaube ich, nicht gegeben. Da war
Aber woran liegt das, dass gerade so was Großes wie eine Tournee so kurzfristig rausgegeben wird?
Ich glaube, dass alles viel kurzfristiger wird jetzt. Einfach, dass die, ich merke das auch bei Veranstaltern. Jeder Veranstalter wartet sehr, sehr lange mit den Verträgen zum Beispiel. Jeder versucht sich das so lang wie möglich offen zu halten. Das hat, glaube ich, erstens gesellschaftliche Gründe, dass unsere ganze Gesellschaft schnelllebiger wird. Und zweitens auch Sicherheitsgründe. Man versucht so spät wie möglich Flüge zu buchen, weil es könnte noch so viel passieren, weltpolitisch oder, also jeder, ich glaube, es wird einfach schnelllebiger, unsere ganze Gesellschaft und auch unser Business dadurch.
Okay, mal ehrlich. Fortbildung klingt erstmal nicht so aufregend. Aber was, wenn Fortbildung bedeutet Wolfgang See, Herbststimmung, Gleichgesinnte und du lernst dabei noch was für dein Instrument? Willkommen bei der Woodstock Academy. Das ist das Lernformat des Woodstock der Blasmusik und es trifft genau diesen Sweet Spot zwischen echtem Musikunterricht und festivalartigem Vibe. Ende Oktober rund um den Wolfgangsee in St. Gilten, Strobel und St. Wolfgang treffen sich all die, die Musik nicht nur spielen, sondern auch fühlen wollen. Das Angebot? Super vielfältig. 25 Instrumente und Interessensgebiete. Workshops, Einzelunterricht, ein Musikantenstammtisch und unterrichtet wird von echten Meisterinnen und Meister ihres Fachs. Blasmusik, Volksmusik, Tanzelmusik, alles dabei. Du baust dir deinen Stundenplan selbst zusammen. Alles kann, nichts muss. Egal ob Profi oder Hobbymusiker, hier bist du genau richtig. Und jetzt das Beste. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr 10% Rabatt einfach beim Buchen den Code Academy on Air in einem Wort Academy on Air eingeben. Mehr Musik, weniger Zahlen. Das Ganze ist gültig bis zum 31. Juli und für mehr Infos findet ihr den Link in den Shownotes. Wie groß ist deine Lust, das noch zu tun, wenn das so ist? Weil das ist ja auch nervig.
Schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage und ich versuche sie ehrlich zu beantworten. Also manchmal muss ich mich sehr motivieren und in Erinnerung rufen, warum ich das mache. Nicht nur das zu organisieren, natürlich auch zu organisieren, aber überhaupt, also unser Beruf oder unser, warum wir das eigentlich machen. Und es ist ja so, man merkt manchmal auch, dass das Publikum stark zurückgeht, dass die Leute weniger ins Konzert gehen, weniger diesen Live-Moment eigentlich spüren und erleben wollen. Und ich glaube, da müssen wir alle ansetzen, dass wir dem, also auch als Gesellschaft, dass wir dem entgegensetzen, weil man inzwischen entscheidet der Algorithmus, was ich gern hören möchte und auch was ich tun möchte und wohin ich in den Urlaub fahren möchte und wen ich treffen möchte. Und das geht alles in eine Richtung, wo ich Angst habe, dass unsere Kunst im Generellen, jetzt nicht nur Musik, sondern im Generellen, weniger wert wird und weniger wert wird eigentlich. Und ich glaube, da müssen wir gegenarbeiten.
Ich habe jetzt zwei klassische Musiker vor mir sitzen. Ich habe vor kurzem, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, in meinem Podcast mal die provokante Frage aufgestellt, ob Kunst und Kultur trivialer wird. Und dann kam so ein bisschen die Antwort, dass eher das Gegenteil wäre und Kunst und Kultur vielleicht öfters den niedrigschwelligeren Zugang suchen müsste. Wie seht ihr das? Weil, wie du sagst, das ist ja Algorithmus bestimmt. Wenn ich mir jetzt, wenn man jetzt mal in der Popmusik anguckt, was der Algorithmus mir vorschlägt, finde ich es ganz schlimm, was da so passiert, weil das ja schon relativ banal mittlerweile alles ist. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie niedrigschwellig das noch werden soll. Also.
Ich glaube, es ist, ich versuche, oder mir ist eine Mischung sehr wichtig, sagen wir so. Ich glaube, dass wir schon als Künstler, Musiker oder generell als Künstler schon gewisse Diversität in der Kunst haben sollten. Und ich glaube, es muss schon Spaß machen und es kann schon ein Gaudes sein, aber man hat da ein bisschen so eine Art Bildungsauftrag auch. Und ich glaube schon, dass es auch lässig ist, das Publikum ein bisschen zu kitzeln, ein bisschen zu fordern, auch zu provozieren. Also ich glaube schon, dass es wäre manchmal leichter, wenn man sagt, man spielt einfach nur Sachen, die allen Menschen gefällt. Das wäre jetzt nicht so schwer. Und man sagt auf der Bühne nur Sachen, die allen Menschen, wo niemand ein Problem hat damit. Das ist eigentlich dieses über einen Kamm scheren, was ja dieser Algorithmus eigentlich macht. Ich höre da nur noch Sachen an, die mir eh sicher gefallen. Das ist genau mein Beat, das ist genau mein Rhythmus, meine Lautstärke. Das passt super zum Kochen und zum Laufen gehen und geht während des Staubsaugens. Das wäre so die einfache Lösung. Ich glaube aber, dass wir, die nicht vom Algorithmus getrieben sind, wir richtigen Menschen und Musiker da draußen, dass wir gerne auch ein bisschen provozieren können in der Kunst und kitzeln können und auch das Publikum herausfordern können. Und ich glaube, das macht die Mischung.
Ja, ich glaube, dass wir das aber machen in unserem Programm. Also wir machen schon viel dann Stücke, wo man sagt, das ist wirklich sehr zugänglich. Und dazwischen haben wir halt vom Leonhard Paul, was wirklich schwere Kost ist eigentlich, und die Leute taugt es halt danach. Also, das ist aber wirklich schräg und was und. Oder ich habe jetzt auch eigentlich absichtlich für das was geschrieben, so ein Zusammenschnitt aus drei Schostakowitsch-Symphonien, damit sich, wir haben natürlich zum Teil viel Publikum aus der Blasmusik-Szene, was uns ja natürlich freut, weil von da kommen wir her. Aber eben, ich will damit, auch wenn es nur jetzt aus einem Satz 3-4 Minuten sind, möchte ich mit dem Arrangement dann die Leute animieren, hört sich einmal eine ganze 9. Schostakowitsch oder 10. Schostakowitsch an. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack davon und ist natürlich wüt, oder es ist jetzt nicht nur Happy-Peppy-Musik, aber dadurch sagt man, wow, das war jetzt schon lässig, jetzt gehe ich mal, zeige mir mal die ganze Sinfonie an. Also das, so denke ich eigentlich schon. Es hat ja jetzt gerade in Berkeley hat es ja so einen, die Studenten haben quasi protestiert gegen eine KI-Vorlesung. Also die zahlen ja, ich glaube, weiß ich nicht, $80,000 im Jahr Studiengebühren. Und dann haben sie eine KI-Vorlesung, wo sie quasi beigebracht kriegen, wie sie mit der KI jetzt Musik machen können. Und dann haben sie gesagt, ja, seid ihr wahnsinnig? Ich lasse mir doch nicht für 80.000 Euro lernen, wie die KI jetzt für mich die Musik schreibt.
Ja. Also. Absurd. Ja. Völlig absurd. Ist das aber manchmal so ein bisschen das Problem von klassischer Musik, dass dadurch, dass die zeitliche Komponente natürlich viel größer ist als so ein 2-Minuten-Popsong, vieles das nicht mehr so erschließen möchten?
Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, ob eben wir sind wieder bei dem Thema, wenn alles schnelllebiger wird, ob die Konzerte einfach auch zu lang werden. Mhm. Dieser Konzertbesuch von über 2 Stunden eventuell schon eine zu große Schwelle ist für gewisse Konzertbesuche. Es gibt ja Veranstalter, die dezidiert schon fragen, ohne Pause und knapp über einer Stunde. Es kommt vielleicht ein bisschen, oder es gibt jetzt schon Formate, auch die großen Konzerthäuser machen das schon so, also nicht Freitagnachmittagskonzerte, oder nur eine Stunde oder so Mittagspausenkonzerte. Das glaube ich, ist alles ganz gut, aber ich glaube, es funktioniert auch mit 2 Stunden Konzerte. Es gibt noch immer genug Leute, die sich Wagner-Opern anhören und dann länger sitzen.
Es gibt, jetzt wo du es sagst, vor ein, zwei Jahren gab es eine Umfrage von London Philharmonics, glaube ich. Weiß nicht mehr. Also irgendein englisches Orchester. Und da kam zum Beispiel auch raus, dass viele, auch Jugendliche, Jüngere, gesagt haben, die Konzerte sind zu lang, sie würden öfter kommen, wenn die Konzerte nicht so lang wären. Die Frage, die ich mir dann immer nur wieder stelle, ist, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja sowieso schon geringer. Also das ist ja schon nachweisbar, dass durch TikTok und so das alles gefallen ist. Ob man das nicht dann noch mehr befeuert oder ob man nicht einfach dann bewusst auch mal einen Gegenpol setzt, um mal mehr Ruhe auch zu kriegen. Natürlich ein bisschen schwierig. So, es soll aber, ja.
Entschuldigung, ich glaube viele, also wenn man jetzt so gewisse Werke betrachtet, ich weiß nicht, Sinfonien zum Beispiel, glaube ich schon, dass manchmal, es braucht oft mal auch die Länge, um das wirksam zu machen. Also der Komponist hat sich ja was gedacht dabei, dass da, und der dritte Satz wirkt oft besser, wenn davor der zweite Satz gespielt wird. Und das ist ja eine Gesamtkomposition. Und ein bisschen, also man überlegt sich ja, wenn wir ein Programm machen mit der Vienna Brass Connection, wir überlegen uns ja, mit welches Stück fangen wir an, welches ist das Stück vor der Pause, was kommt dazwischen, also die Reihenfolge, das ist ja, auch das ist ja von uns eigentlich komponiert und so arrangiert, das ist ja kein Zufall, wie wir die Sachen spielen in der Reihenfolge.
Dann gehen wir doch mal direkt in eure letzte CD-Produktion, die live heißt. Ich muss ja gestehen, als ich die eingelegt habe, habe ich dieses live gar nicht bewusst gelesen, sondern habe gehört. Und dann ist mir erst beim Applaus aufgefallen, oh, das ist ja live. Also es spricht ja sehr für euch, dass das unfassbar gut gespielt ist, dass das ja im ersten Moment gar nicht auffällt, dass das alles live gespielt ist. Warum habt ihr mit Star Trek angefangen? Wenn du sagst, ihr setzt das bewusst.
Manuel? Es ist lustig. Du machst dir ähnliche Gedanken, glaube ich, wie wir. Weil du triffst uns genau diese Punkte, die wir selber sehr viel diskutieren.
Boah, ja, das ist doch gut.
hart, hart,
Nein,
hart.
das ist wirklich gut. Also du
Ich hätte ein anderes Anfangsstück genommen, aber
Genau. Warum?
nein.
Warum? Sag. Weil ganz kurz, weil auf einer CD kann ich ja die Reihenfolge nochmal ganz anders machen als im Konzert.
Genau, ja. Ich finde, es hat eine coole Wirkung und es fährt halt gleich mal richtig los. Also die Nummer
Ja.
ist halt Wahnsinn. Geht in ein Ding durch und nimmt dich halt richtig mit. Aber ich bin immer so ein Typ, der sich denkt, am Anfang steht einmal eine Fanfare oder irgend sowas. Und deswegen hätte man ich den Melillo eigentlich zuerst als Anfangsstück gedacht. Aber wir sind eine demokratische Partie, sagt man. Und da haben wir dann entschieden, dass Star Trek einfach eine coole Beginnnummer ist. Ja. Genau. Oder Stefan, wie denkst du?
Genau, aber das ist tatsächlich lange diskutiert worden, genau über diese Nummer. Also ob die Beginnnummer ist. Und das hat dann, uns hat es dann, also eben, demokratisch den meisten hat es dann gut gefallen, wie dieser Beginn gesetzt ist eigentlich, dass das eine Nummer ist, die erstens ein bisschen catchy ist, die bekannt ist, die jetzt nicht aber sofort Vollgas wegfährt, also mit den ersten Tönen, sondern die so ein bisschen einschleicht, aber dann die ersten 20, 30 Sekunden dann wegfährt. Und so ist es dann entschieden worden, genau.
Und wir spielen es auch im Programm eigentlich immer als erste Nummer, weil die ein paar Trompeter sind vor uns vorbei.
Okay, kann ich verstehen. Genau, Manuel, du hast ja zwei Stücke, die auf der CD sind, arrangiert, nämlich den Rosenkavalier und, lass mich gucken, And So It Goes, richtig?
Ja, Billy Joel, ja.
Warum sind die zwei Stücke drauf?
Naja, der Rosenkavalier, ich glaube, ich würde sagen, das ist schon das beste Arrangement, das ich je gemacht habe. Deswegen haben wir es dann drauf gehabt, auf die CD. Also, da habe ich mich lang gespielt und wir haben auch lang herumgeprobt, dass das dann so geworden ist, wie wir es dann gespielt haben. Oder in die Konzerte dann einmal spielen. Da, das war irgendwie, zuerst war man sich nicht sicher, geht sich das aus irgendwie, klanglich und jeder hat da so, vor allem, aus der Oper hat man halt so eine ganz gewisse Vorstellung, wie das sein muss, und es ist heilig und alles, darf man das überhaupt spielen? Und es war ja halt in dem Jahr, wo dann der Richard Strauss seinen Todestag 70 Jahre verjährt wird und es ist frei geworden. Und man hat gesagt, ja, ich mache da jetzt was und ich probiere das aus. Und im Endeffekt sind wir, weil auch der Johannes Kafka, unser Dirigent, also der spielt halt immer in der Staatsoper und kennt es halt in- und auswendig. Und der hat uns wirklich lang sigiert, muss man sagen, dass wir das so phrasieren wie die Sänger und so spielen, wie er sich das wünscht. Und im Nachhinein sind wir eigentlich sehr, ich bin sehr glücklich, wie das geworden ist. Also das packt man klanglich und auch, wie es gespielt ist, schon sehr.
Wie lange sitzt du an so einem Arrangement?
Also, ich mache oft die Arrangements im Flieger auf so Langstreckenflüge oder auf Tourneen, wo man halt ganz viel herumsitzt im Bus oder im Zug oder was auch immer. Und das Überlegen ist recht schnell, aber dann die Feinarbeiten und geht sich das alles aus und dann reden mit Kollegen. Und dann haben wir immer einen Trompeterkollege, der sagt immer, kein Problem. Und ich denke mir, jawohl, den kann ich alles reinschreiben. Aber je öfter, dass man dann ein Arrangement macht, merkt man, auch wenn es prinzipiell alles funktioniert, schreibt man es dann später mehr so, dass es auch wirklich immer praktikabel ist. Man muss nicht immer die ganze Range auskosten. Und auch wenn er das kann, er kann das spielen, aber es, wenn er dann nicht da ist, wer macht das dann? Ja, dann haben wir immer das Problem, wir können nur spielen, wenn er Zeit hat. Und da hat man viel gelernt mit den ganzen Sachen, die man da geschrieben hat oder ich geschrieben habe. Und jetzt bin ich da ein bisschen praktikabler geworden. Und der Rosenkavalier ist auch schon praktikabler, muss man sagen. Ja.
Okay, was sind so Arrangiertipps? Was würdest du nicht mehr machen? Oder welche Klangkombinationen funktionieren ganz gut?
Eigentlich muss man sich, wenn man selber Instrumentalist ist und man sieht die Stelle, muss es immer für jeden machbar sein. Also man sieht das und ich auch als Hornist muss man denken, auch wenn das jetzt so Oktav tiefer ist, muss sich das für mich irgendwie ausgehen. Und nicht irgendwo im Nirvana oben einsetzen, bringt nicht viel. Ja. Klanglich ist es ganz viel ausprobieren, lernen und dann auch immer wieder, ich schreibe es dann oft auch wieder um nochmal oder tue, wir setzen es um bei der Probe, wenn man sich zuerst denkt, es funktioniert, aber dann fällt irgendwie, es hat dann viel mit Balance zum Teil natürlich, dann fällt unten was oder in irgendeinem Oktav was und dann, es ist Learning by Doing, würde ich sagen. Also ich kann jetzt da nicht sagen, genau so setzen. Prinzipiell kann man sich aber natürlich jetzt anschauen, man kann sich ja John Williams Partitur anschauen und sagen, wie setzt der? Mhm. Und da wird man jetzt nicht so schlecht fahren, weil das klingt einfach gut. oder an Richard Strauss auch oder an Gustav Mahler. Das sind oft einfach Sachen, wo man, ja, die haben das einfach richtig drauf gehabt, orchestrieren. Ja.
Was ist für dich schwerer, einen Rosenkavalier setzen oder Billy Joel?
Mehr Zeit habe ich für einen Rosenkavalier gebraucht, das schon, ja. Billy Joel ist, also ein So It Goes ist eine wahnsinnig schöne Nummer, aber da düftelt man herum und das dauert, es wiederholt sich natürlich auch immer wieder die Phrasen. Da braucht man, weiß ich nicht, einen Nachmittag. Und für so einen Rosenkavalier braucht man halt insgesamt 3 Monate. Also immer wieder weglegen, wieder drüber schauen. Ja, das dauert schon.
Stefan, wie oft probt ihr eigentlich dann für sowas? Oder generell, wie oft probt ihr, wenn Konzerte schon schwer zusammenzubringen sind, sind wahrscheinlich Proben?
Also wir versuchen, wenn so ein neues Programm ansteht oder neue Stücke kommen, dass wir so, da gibt es jetzt mal Leseproben, wo wir schon Stimmen aufteilen, dann eben, weil es jetzt gerade um die Arrangements gegangen ist, es ist ja das Arrangement nicht fertig, wenn bei der ersten Probe quasi, das wird ja dann noch weitergeschrieben oder das kommen die Vorschläge aus den Musikereien und dann, Gott sei Dank, sind auch unsere Arrangeure so nett und lassen uns viele Sachen durchgehen, also es werden einfach Sachen getauscht oder dann ein bisschen verändert und ein bisschen so, dass es ein bisschen individueller wird und das wird so, das entsteht so in dieser Probenphase. Und wenn die Stücke geprobt sind, dann versuchen wir immer eine Probe vorm Konzert zu machen. Weil ja auch dadurch, dass jetzt das sehr exklusiv ist und es nicht so viele Konzerte gibt, sind die Strecken dazwischen sehr, sehr lange oft und dann gibt's eine Probe vorm Konzert. Mhm. Das ist recht realistisch.
Habt ihr für die CD jetzt nochmal eine Probe extra eingeschoben? Weil ihr
ja, wusstet, schon.
Schon, oder?
Ja, da für die CD, weil es auch eben, wenn es live ist und so, da ist dann schon noch einmal mehr geprobt worden. Das schon, ja genau.
Genau, wir waren auch am Tag davor schon dort, haben das eingestellt alles, haben Sachen probiert. Natürlich, das kannst nicht, du kannst nicht hinfahren und das einfach so aufnehmen, das geht natürlich nicht. Und da waren wir irgendwie, das war ein super schöner Tag, finde ich, weil da waren wir zuerst im Brucknerhaus eben, und dann haben wir im Brucknerhaus die CD aufgenommen, das Konzert, es war knallvoll, irgendwie, das war super für uns, weil das Brucknerhaus hat davor oft, war einfach auch nicht gut besucht, jetzt ist es wieder besser und wir kommen da hin und es gibt einfach keine Karten und sie müssen den Stehplatz noch aufmachen. Das war irgendwie ein super Gefühl. Und dann haben wir die CD im Kasten gehabt und dann waren wir am nächsten Tag oder übernächsten Tag sind wir nur nach Luzern gefahren und alle waren ganz befreit und KKL und Riesenhalle und das war eigentlich eines der geilsten Konzerte für mich, den wir gespielt haben. Weil dann war auf einmal der Druck weg, wir müssen das jetzt gut einbringen in die CD und die Halle gibt ordentlich was her und es hat richtig Spaß gemacht.
Was ist deine Lieblingsnummer auf der CD, Stefan?
Gute Frage. Also ich würde, was ich echt irgendwie bezaubernd finde, weil sowas hört man von nicht oft, ist das dieser Rosenkavalier. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsnummern. And So It Goes find ich super. Das weiß ich nicht, wie hast du das empfunden, And So It Goes, wenn beim Hören der CD?
Ich fand's cool. Als ich es gelesen habe, war ich erstmal so überrascht, wie das so mit 20 Bläsern funktioniert. Weil ja so Popnummern, also mir geht es manchmal so beim Arrangieren, dass ich dann in so Popnummern gibt es ja nicht viel zu tun, teilweise. Du willst ja trotzdem jeden beschäftigen irgendwie. Ich fand's super. Also ich fand auch den Platz ganz gut auf der CD. Vorher
Das
den
ist ja.
Williams und danach dann der Leonard Paul mit der Gruß aus der Hölle. Fand ich super zum Runterkommen nochmal. Ja.
Was mich so beim Gegenhören sehr überrascht hat, ist, die Nummer war für mich jetzt nicht, also ich habe es gern gespielt und so, nette Nummer, aber eine der Lieblingsnummern für mich ist jetzt Book of Love auf der CD. Und das ist sie erst geworden beim Hören. Also beim Nachhören.
Ja.
Ich habe mir nicht gedacht, dass das eine meiner Lieblingsnummern wird, aber beim Hören finde ich die einfach unglaublich lässig.
Wie seid ihr auf die Nummer gekommen? Vor allen Dingen so in dem Arrangement vom Albert?
Wenn man unser Konzert besucht, dann hört man die Geschichte.
Gut, ihr spielt halt nicht um die Ecke. Das ist das Problem.
Die Geschichte von dem Arrangement ist, dass einer aus unserer Runde geheiratet hat und der hat sich das bei der Hochzeit eigentlich gewünscht und das in Wirklichkeit hat das einer aus unseren Reihen arrangiert, auch ein Tubist, lustigerweise. Und dieses Video ist viral gegangen. Also dieses nur ein ganz schlechtes Handyvideo irgendwo von hinten von der Kirche gefilmt. Und ich glaube, man findet es im Internet noch irgendwo.
Das suche ich und verlinke ich in den
Ja,
Show Notes.
genau. Und dieses Video ist viral gegangen und dann hat eben den Wunsch geben, dass wir doch das auch live spielen. Und dann war es aber schon so, dass diskutiert worden ist, ja, aber wenn wir es spielen, dann kann man jetzt, dann muss dieses Arrangement irgendwie was Besonderes sein und eben anders sein, weil Book of Love gibt es sehr, sehr viele Versionen. Und dann ist die Idee geboren, den Albert Wieder, der auch schon öfter mit uns gespielt hat, zu fragen, ob er das für uns schreibt und eben anders schreibt. Also natürlich auch nicht so schreibt, wie man es vom Blechhaufen kennt. Das ist ja auch wieder die Gefahr dann. Oder von anderen Ensembles. Und ich glaube, es ist ihm gut gelungen, eine Vienna Blast Connection Version zu machen.
Auf alle Fälle. Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profi-Instrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffy Crampon zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Warum macht ihr die CD noch physisch? Also ich bin ja immer noch Fan oder werde immer mehr Fan wieder von physischen CDs, von Schallplatten. Warum habt ihr das gemacht? Weil es lohnt sich ja eigentlich gar nicht mehr so sehr. Oder habt ihr noch so riesen CD-Verkäufe?
Na, das ist eben dieses nächste Thema, was ja allgegenwärtig ist. Also natürlich, es zahlt sich in Wirklichkeit nicht mehr aus. Man verkauft, wir haben es relativ gut gesetzt, zeittechnisch, weil es ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Weihnachtsgeschenk. Und es war dann, wir haben uns bemüht, das vor Weihnachten rauszukriegen. Und es ist jetzt noch nicht auf Spotify und nicht auf den Streaming-Plattformen auch bewusst, weil, also wenn wir eine CD verkaufen, auf unserer Website kann man die zum Beispiel bestellen. www.wienerblasconnection.at.
Auch der Link ist in den Show Notes.
Sehr gut, sehr gut. Man muss bewusst sein, dass wir sehr, sehr viele Klicks brauchen, um das zu verdienen, was wir mit einer CD bekommen würden. Und auch an alle Menschen da draußen, wenn man ein Ensemble unterstützen will, dann ist ein CD-Kauf eine gute Möglichkeit. Ja. Aber wir kriegen auch tatsächlich auch einige böse Nachrichten, warum das jetzt nicht auf Streaming-Plattformen
ist. Ehrlich? Warum? Also was heißt böse?
Böse mit, ich kaufe mir die CD sicher nicht, weil es kommt ja eh früher oder später auf Streaming-Plattformen, weil wir den Druck gar nicht standhalten können und warum wir das nicht machen und warum wir nicht mit der Zeit gehen und schon manchmal sehr Richtung frech, ein bisschen.
Ja, ich glaube, die Leute denken sich ja, ich kaufe jedes Monat mein Abo und ich zahle für euch so quasi, dafür will ich das auch kriegen. Aber es ist natürlich von diesen 12 Euro oder was nicht, 10 Euro, was man da zahlt im Monat, kommt natürlich quasi nichts bei die Musiker an oder bei dem Ensemble an. Deswegen, und man muss auch nur dazu sagen, viele ältere Musikbegeisterte wollen eine CD haben fürs Auto. Also das ist schon auch so. Also die horchen nur CDs. Also kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein. Aber unsere Auflagen sind sehr viel kleiner geworden. Also im Gegensatz zur ersten CD ist das eine viel kleinere Auflage.
Weil die Überlegung ist ja nach wie vor, man muss das ja auch finanzieren. Also man muss ja auch erstmal das Geld aufbringen, eine CD aufzunehmen, dann sich zu entscheiden, lasse ich die pressen, wenn ich eigentlich weiß, eigentlich verkaufe ich ja nichts. Das ist ja, also sobald es auf den Streamingdiensten ist, ist es ja mehr oder weniger Promomaterial. Also verdienen tut mir nichts.
Wobei man sagen muss, prinzipiell ist, was wir da machen, Liebhaberei oder und man ist dann schon als Gruppe einfach stolz auf das. Dann hat man es wieder quasi in der Hand. Das haben wir geschafft, das haben wir gemacht und das haben wir da mal gespielt. Und wie so ein Klassenjahrbuch.
Und das ist ein bisschen eben, auch das ist, es ist manchmal schön zu sehen, wie sich die Musik verbreitet. Ich möchte jetzt ja nicht nur gegen Streamingdienste wettern. Es funktioniert ja alles super. Ich finde einfach nur, dass, also wenn man weiß, was dieses Musikmaschinerie, wie viel Geld da dahinter ist und wie viel Geld dann bei ich sage jetzt unter Anführungszeichen normalen Musikern, also wenn man nicht der Taylor Swift ist, wie viel bei den normalen Musikern ankommt, das stimmt irgendwie noch nicht wirklich. Also man müsste einfach ein bisschen mehr Geld dafür bekommen. Aber ansonsten finde ich das super. Wir haben früher mit einem Label zusammengearbeitet, die für uns weltweite CDs verkauft haben und irgendwie auch in die CD-Geschäfte gebracht haben. Und dann ist schon super, wenn man auf einmal so auf einer Abrechnung sieht, dass 2 CDs in New York verkauft worden sind.
Das ist da cool.
Das ist cool. Da ist echt jemand in einem CD-Geschäft gestanden und hat sich gedacht, ah cool, das kaufen wir jetzt. Und, oder London hat mich auch so gefreut, zum Beispiel. Und das freut mich aber auch bei den Streaming-Diensten. Also es freut mich schon unglaublich, wenn ich sehe, wie verbreitet unsere Musik ist und wo die überall von wem gehört wird. Und da muss man jetzt auch so ehrlich sein, ohne Streaming-Dienste würden diese Leute die Vienna Blast Connection nicht hören. Die würden nie so weit kommen. Also es ist immer so, es gibt auch positive Aspekte davon.
Ist das eigentlich, wenn du das jetzt so sagst, war das dann die Absicht, einen internationalen Namen für euer Ensemble zu wählen? Man hätte es ja auch deutlich deutscher machen können. Oder habt ihr euch darüber nie Gedanken gemacht?
Ja, das war schon prinzipiell, wollte man ja für alle greifbar sein, irgendwie, weil sonst, wenn du jetzt keinen englischen Namen hast, ist oft schwierig, finde ich. Ja. Oder du musst zumindest einen zweiten englischen Namen haben, wenn du irgendwo anders spielst. Ist greifbarer, finde ich. Und es hat sich irgendwie dann so ergeben. Also es war einfach die Verbundenheit, indem das alle in Wien studiert haben, oder quasi alle in Wien studiert haben, wollte man das natürlich in den Namen drinnen haben, wo die Tradition herkommt quasi. Und dass wir Kinder hätten jetzt auch sagen können, ja, Burschenrunde ist Connections, finde ich jetzt besser.
Ist eigentlich auf der CD, das ist ja nicht das komplette Konzert, oder?
Nein. Also viel mehr.
Welche Stücke haben es nicht drauf geschafft?
Na, teilweise haben wir Stücke gespielt, die bereits aufgenommen sind, die auf der zweiten CD war. Zum Beispiel im Mission Impossible und mit Turandot gemixt vom Leonard Paul haben wir im Konzert gespielt. Das ist aber auf der zweiten CD drauf.
Und dann haben wir noch so ein bisschen einen Bruckner Schwerpunkt gehabt.
Ah, genau.
Da war 7. Bruckner, 2. Satz, 8. Bruckner, Finale, dann so eine Motette, Ave Maria. Und die haben wir, ja, irgendwie wollte man nicht zu in das Klassische einige für die CD.
Und wir haben es aufgenommen. Das ist, da haben wir zum Beispiel eine Special-CD gemacht, die es nicht als physische CD gibt. Die Bruckner-CD, also Bruckner-Aufnahme, muss man sagen, die ist nur auf Spotify. Und da sind diese Bruckner
Motetten schon drauf. Motetten, genau.
Okay. Da haben wir das aufgenommen.
Was bringt die Zukunft? Was habt ihr so vor?
Da machen wir nach Taiwan, oder?
Genau, Taiwan-Reise steht an nächstes Jahr.
Dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr, nächste Saison. Ich denke so in Saison. Ja, okay. Für mich ist das Jahr jetzt im Sommer aus. Von Herbst wieder an. genau, also nächste Saison im Herbst Taiwan. Jetzt ein schönes Konzert, auf das ich mich frei fahre, jetzt in Brünn am Wochenende und in Wels. Und ja, wir arbeiten weiter an Konzerten. Und ich glaube, das, jetzt, um ja wieder einen Bogen zu erwischen, also, und deswegen habe ich auch das sehr befürwortet mit der Live-CD. Also, erstens finde ich, dass die Vienna Blast Connection ein Live-Ensemble ist. Also, wenn die Aufnahmen jemandem gut gefallen, dann rate ich sehr dazu, live ins Konzert zu kommen, weil das kann man überhaupt nicht vergleichen, trotzdem. Das ist noch einmal viel lässiger, wenn man das live hört und spürt, manchmal auch riecht, aber vor allem spürt und hört. Und
das Risiko bauscht sich auf.
Genau. Und das ist, also manchmal, gerade der Manuel, wir haben oft so Blicke in Proben vor allem und ich bin oft einmal ein bisschen, er merkt, wie ich so ein bisschen genervt bin. Und er schaut mir dann so an und fragt mich, ob alles okay ist in der Pause, weil ich manchmal, man denkt, das gibt's nicht, das ist einfach nicht gut nur. Das ist nicht gut mehr.
Man muss aber auch sagen, wir proben oft von 11 bis 2 in der Früh. Also jeder kommt schon vom Dienst und huckt sich halt ein in die Probe und wir machen das, dass man dann wieder alles auf Schiene ist und dann wird bei der Probe alle sind ein bisschen, nicht alle, aber ein paar sind halt schon ein bisschen genervt, weil die halt vielleicht vorher noch keinen Dienst gehabt haben und dann geht es halt nicht so richtig rund und im Konzert reißt halt jeder wieder voll zusammen und ist ja jetzt vom Ansatz natürlich fit und frisch. Und dann macht es halt einfach immer Spaß und deswegen dauern wir es auch schon so lang, ja. Weil die Konzerte einfach wirklich cool sind.
Das ist ein Erlebnis für uns und fürs Publikum. Man kann es wirklich nicht vergleichen. Mhm. Jeder nimmt Risiken und es entstehen Live-Momente, die wir auch nicht proben können, die wir in keiner Probe erwischen. Und dann ist ein bisschen so eben die Idee gekommen, dass man versucht, es ist aber nur ein Versuch, diese Momente zu verewigen auf einer Aufnahme. Und deswegen ist es zu dieser Live-CD gekommen. Und ich glaube, dahin möchte ich weiterarbeiten, diese Live-Momente möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen.
An welchen Arrangements arbeitest du gerade, Manuel?
Jetzt eigentlich an einem Hornquartett-Arrangement von einem Weber-Streichquartett.
Echt? Was für ein Weber-Streichquartett?
Webern.
Ja, was?
Ja, das, was ihr mal aufgenommen habt.
Na!
Ja, das ist so geil.
Es ist so super. Schleichwerbung, John Attraction hat ein super Webern-Streichquartett aufgenommen, arrangiert.
Langsamer Satz. Also das heißt eigentlich nur langsamer Satz. Und ich liebe ja Streichquartettmusik. Also erstens, weil diese Quartette, die sind ja so auscheckt, das ist ja abartig. Also natürlich spielen die nur das und die Musik ist extrem gut geschrieben für sie und sie haben wahnsinnig viel Material, aber man muss sie auch mal das, sage ich mal, als Bläser mal anhören. Das ist so perfekt und so gut gespielt. Und dann gibt es halt dieses Webern, wo man sich zuerst im ersten Moment denkt, puh, Webern, denkt man so an diese Orchesterstücke, wo es halt nur so filigran irgendwas ist. Und dann gibt es halt aber auch diese Sachen, die hochromantische, riesenlange Melodiebögen sind. Und das macht richtig Spaß. Und das versuche ich gerade für unser Hornquartett zu machen. Aber ja, wir spielen halt trotzdem leider nicht Geige, sondern Horn. Jetzt muss ich schauen, wie sich das ausgeht.
Oder Gott sei Dank. Man weiß es nicht. Hast du schon eine Idee, was du als nächstes für die Brass Connection schreiben möchtest?
Nein, noch gar nicht. Meistens kommt es ganz schnell daher, irgendwie. Ich höre irgendwas im Radio oder ich höre Musik und denke mir, boah, das würde es jetzt wieder anbieten und dann überprüfe ich das mit der Partitur. Wie geht sich das alles ein wenig aus? Wie kann man es kürzen oder wie und was? Und dann fange ich an zum Schreiben. Genau. Aber ich habe gerade eins fertig gemacht, deswegen habe ich gerade ein bisschen.
Welches?
Ja, den ist ein Schostakowitsch, den wir jetzt erst gerade, eigentlich zweimal haben wir den erst gespielt und das war eine lange Nummer, das hat 12 Minuten dauert das oder so, das ist voll viel Arbeit. Ja.
Ich wünsche mir gerade eine Funk-Nummer. Das macht aber nicht der Manuel, sondern unser Kollege, der Raphael Stieger. Mhm. Ich wünsche mir eine funkige Nummer. Der ist gerade in Arbeit.
Also als Originalnummer für euch oder als Arrangement von was Bestehendem?
Es wird so ein bisschen eine Mischung.
Okay.
Mehr kann man noch nicht verraten.
Aber es wird eine Mischung. Okay. Wenn du den Terminplan ja schon im Kopf hast, seid ihr nächstes Jahr irgendwann mal in Deutschland?
Boah, da weiß ich nicht, ob ich über gewisse Sachen schon sprechen darf. Es ist was geplant. Aber ich bin noch in Verhandlungen und kann dann nicht vorgreifen.
Das ist natürlich sehr schade, aber.
Aber wir sind bemüht an alle Veranstalter. Auf unserer Webseite www.vienna-brass-connection.at gibt es einen Button, der heißt Kontakt. Da kommt man direkt zu meiner E-Mail-Adresse. Auch telefonisch sehr niederschwellig die Möglichkeit, uns zu kontaktieren.
Und dann bist du auch noch total sympathisch. Also es ist ja noch nicht mal so, dass du total schwer zu kommunizieren wäre mit dir. Ihr beiden, vielen lieben Dank, dass ihr uns so ein bisschen den Einblick gegeben habt, wer ihr seid als Vienna Brass Connection, so ein bisschen auch über die CD geplaudert habt. Oder gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, über die CD noch zu sagen? Dann dürft ihr jetzt.
Kauft euch die CD, hört sie von mir aus irgendwann auf Spotify und kommt ins Konzert. Und nicht nur in unser Konzert, geht in alle Konzerte.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Es ist so, ich gehe dann auch immer wieder selber in Konzerte und es ist einfach ein meditativer, schöner Moment, wenn man da drinnen sitzt. Das wird irgendwie ein bisschen vergessen oft und man kauft sich quasi schöne Zeit und macht's das. Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, ihr beiden.
Danke für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das war die Folge mit der Vienna Brass Connection. Mit der Folge verabschiede ich mich in die Sommerpause und im September geht es weiter. Ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird richtig tolle Gäste geben, unter anderem Kayla Salomon, kanadische Trompeterin, Daniel Hume, Euphonist aus Deutschland, der in England studiert hat, und wir gucken mit ihm mal in die Brassband-Szene, vor allen Dingen in das Mutterland der Brassband und wie das da funktioniert. Und als Abschluss der sechsten Staffel, die 150. Folge, kann ich euch jetzt schon verraten. Manche haben es gesehen auf meinem Instagram-Kanal. Thomas Gansch hat hier eingecheckt. Ich kann euch auch jetzt schon verraten, wir haben 2,5 Stunden gesprochen. Da ist einiges zusammengekommen. Ich fand es ein schönes Interview und vielleicht guckt der ein oder andere ja auf Patreon vorbei, was es da im Sommer alles so gibt. Und wenn ihr die Arbeit hier unterstützen wollt, dann freue ich mich erst recht, wenn ihr zu Patreon kommt und das Ganze ein wenig unterstützt. Ich bedanke mich bei meinen Supportern Buffet Grampon und bei der Woodstock Academy und bei Dirk Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn ihr nach dem Sommer wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.